MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. Sie haben es vielleicht schon hier bei uns im MKR gehört. Der St. Michaelsbund, zu dem auch wir, das MKR, gehören, braucht Ihre Unterstützung und Hilfe. Egal ob Musik, Beiträge, Podcasts oder Talks, all das kostet leider viel Geld, das immer weniger wird. Bei mir ist jetzt mein Chef und der Direktor des St. Michaelsbund, Stefan S. Stefan, seit 125 Jahren engagiert sich unser katholisches Medienhaus für christliche Werte, Bildung und einen unabhängigen Journalismus.
Ja, unser Gründer, der Domkapitular und Prälat Dr. Georg Triller aus Eichstätt, hat 1901 festgestellt, wir müssen mit unseren Angeboten als Kirche dahin, wo die Menschen sind. Wir müssen Bibliotheken gründen, wir müssen in Bahnhofshallen gehen mit unserem Angebot, um die Menschen zu bilden, damit sie sich ein eigenes Urteil bilden können und dadurch auch gut am Leben der Gesellschaft teilhaben können.
Das tun wir ja, wie gesagt, schon seit 125 Jahren. Doch jetzt sind wir wie viele in einer finanziellen Notlage. Aber wie kommt das eigentlich? Ich meine, wir sind ja Teil der Kirche. Für die meisten Hörerinnen und Hörer, wenn man da hört, wie hoch die Kirchensteuereinnahmen sind, denken doch viele, ja, wir schwimmen doch hier förmlich im Geld. Warum ist das nicht so?
Wir sind ein gemeinnütziger, eingetragener Verein und sind für die Finanzierung unserer Angebote zunächst selber verantwortlich. Wir bekommen nicht automatisch Kirchensteuermittel. Wir bekommen Kirchensteuermittel, die reichen aber nicht aus, um unsere Kosten zu decken.
Gut, jetzt kann man ja sagen, vielleicht sollten wir Werbung schalten, damit wir uns besser finanzieren können.
Unser Sender ist werbefrei, ist auch nur werbefrei lizenziert. Von daher auf Werbeeinnahmen können wir nicht setzen.
Also dürfen wir keine Werbung schalten und sind eigentlich sehr froh darüber, dass wir niemanden damit da draußen gefühlt mit mehr Werbung als Musik oder sehr gut recherchierten Beiträgen berieseln.
Ja, jeder Euro hilft uns. Auf michaelsbund.de spenden. Da gibt es vielfältige Projekte, die man auswählen kann oder ganz einfach unsere Bildungs- und Medienarbeit.
Okay, nochmal ganz kurz. Was macht denn unser katholisches Medienhaus alles, das finanziert werden muss und bei dem uns die Hörerinnen und Hörer helfen können?
Der Michaelsbund betreut in Bayern über 1000 öffentliche Büchereien. Dort erfüllen wir unseren Bildungsauftrag auch mit einem umfangreichen Bildungsprogramm und mit Buchempfehlungen. Wir sind ein katholisches Medienhaus, das ein eigenes 14-täglich erscheinendes Magazin herausbringt. Wir haben Radioangebote, wir beteiligen uns an einer Sendung im Fernsehen mit Kirche in Bayern, das wöchentlich ausgestrahlt wird. Und natürlich sind wir auch online unter innehalten.de oder auch auf Social Media unterwegs.
Vielen Dank, Stefan. Also unterstützen Sie bitte unser Medienhaus, den St. Michaelsbund und somit auch das MKR mit Ihrer Spende, damit die vielfältige Bildungsarbeit auch in Zukunft erfolgreich fortgesetzt werden kann und Sie weiterhin Ihr MKR mit Ihrer Lieblingsmusik hören können und das ohne nervige Müsli- oder Supermarktangebotswerbungen. Jeder Beitrag wirkt, egal ob klein oder groß. Gehen Sie einfach auf innehalten.de, klicken Sie den grünen Spendenbutton. Wir alle hier im MKR sagen herzlichen Dank und vergelt's Gott. Über 1 Million Menschen waren an diesem Sonntag hier bei uns in München bei einem Bürgerentscheid dazu aufgerufen, abzustimmen, ob wir wieder Olympische Spiele haben wollen oder nicht. Pfarrer Schießler hat natürlich auch seine Stimme abgegeben und erinnert sich auch noch sehr, sehr gut daran, was Olympia 1972 hier bei uns in der Stadt alles verändert hat.
Schießlers Woche.
Hier spricht der Pfarrer.
Ein Podcast präsentiert von der Anwaltskanzlei Rainer. Ihre Experten für Vorsorge und Erbrecht in Olching.
Olympia. Für viele ist das ein großes Wort, ein Versprechen, fast schon ein Sehnsuchtsort. Für mich ist es auch eine Erinnerung weit zurück ins Jahr 1972. Mein Vater nahm meinen Bruder und mich damals mit zum Rudern nach Oberschleißheim. Ganz ehrlich, als Kind habe ich nichts verstanden. Die Boote fuhren hin und her, Leute feuerten an. Ich stand dabei und langweilte mich. Und doch bis heute trage ich diese Tage in mir, weil Sport hin oder her, da lag etwas in der Luft, ein Zauber über der Stadt. München war anders, offener, leichter, heiter, fast magisch. Es war so ein riesiger Einschnitt nach der Zeit des Krieges und des Nationalsozialismus. Diese Stadt mausert sich, sie wird eine Weltstadt. Und jetzt, 50 Jahre später, wieder reden wir über Olympia. Wir fragen wieder, soll München, kann München, dürfen wir das wagen? Viele sagen, wir wollen den Zauber von 72 nicht verlieren. Ich aber möchte sagen, man muss ihn nicht verlieren. Man kann ihn weitertragen, vielleicht anders, aber nicht weniger stark. Erst letzte Woche habe ich das gespürt beim One Loop Biathlon Festival im Olympiapark. Spitzenbiathleten auf Rollski, kein Schnee weit und breit, aber volle Konzentration, volle Kraft. Zuschauer, die klatschen, es ginge so um Olympiagold. Da dachte ich mir, genau das ist die Zukunft. Vielleicht kennt in 60 Jahren niemand mehr Winterbiathlon, aber die Leidenschaft bleibt. Der Wille, sich zu messen, Grenzen zu verschieben, Neues auszuprobieren. Und dann nur ein paar Monate zuvor Taylor Swift im Olympiastadion. Am Olympiaberg war kein Grashalm mehr zu sehen, nur Menschen, junge, alte, manche mit Glitzer im Gesicht. Und alle sangen mit. Da dachte ich mir, 50 Jahre nach 72 lebt dieser Park, aber halt nur anders. Man kann sagen, das hat doch nichts mit Sport zu tun. Aber ich sage, genau darum geht es. Sport ist eben nicht nur ein Stadion. Sport ist Lebensfreude mitten in der Stadt. Sport heißt eine Infrastruktur, die wirklich lebt. Heute Konzerte, morgen Rollski, übermorgen vielleicht wieder Olympia. Und unsere Kinder werden noch in Jahrzehnten U-Bahn fahren. Eine U-Bahn, die für 72 gebaut wurde. Das ist das Vermächtnis. Schon Paulus wusste, warum er den Korinthern von den korinthischen Spielen schrieb, die zu seiner Zeit bekannter waren als die Olympischen Spiele. Der Lauf, die Krone, der Wettstreit, das ist mehr als die Beschreibung eines Körpers. Es ist ein Bild für das Leben. Kämpfen, alles geben und danach den Gegner achten. Aus Feinden werden Freunde. Das unterscheidet den Sport von der Gewalt in der Welt, die wir tagtäglich erleben müssen. Wir haben es doch letztes Jahr in Paris erlebt. Athleten aus aller Welt bejubelt, nicht nur für ihre Nationalität, sondern für ihre Hingabe. Und dann die Paralympics erst. München hatte noch nie Paralympics. Da geht es nicht um Rekorde, da geht es um Mut, um ein Ja zum Leben, trotz aller Grenzen. Ehrlich gesagt, von diesen Menschen können wir uns eine dicke Scheibe abschneiden. Und deshalb sage ich, Olympia in München wäre mehr als Medaillen. Es wäre ein Geschenk an die nächste Generation. Ich wünsche mir Kinder, die Sieger werden. Sieger über sich selbst, dass sie jubeln dürfen, auch wenn sie nicht Erster sind. Dass sie teilhaben dürfen, egal mit oder ohne Handicap. Dass sie wissen, wir gehören dazu. Natürlich, Spiele kosten Geld, sie bringen Risiken, Streit, Sicherheitsfragen, klar. Aber Hand aufs Herz, welcher Wettkampf ist ohne Risiko? Ohne Wagnis gibt's eben keinen Sieg. Jessica von Bredow-Werndl, die Dressur-Olympiasiegerin, hat es wunderbar ausgedrückt im bayerischen Fernsehen. Da habe ich zu meinen Eltern damals leichtfertig gesagt, dass ich das auch schaffen will. Olympia ist die größte Motivation, sagt sie, die wir unserer Jugend geben können. Besser kann man es nicht formulieren. Dieses Gefühl des Ansporns wünsche ich unserer Jugend von heute so sehr. Neben all den Debatten über einen möglichen Pflichtwehrdienst und was alles der Einzelne für seinen Staat tun kann, möchte ich, dass unsere jungen Leute auch einen solchen positiven olympischen Fixstern vor Augen haben. Ja, dort kann man wirklich hintrainieren, um vielleicht selbst in 20 Jahren mit dabei zu sein. Wenn ich zurückblicke, 1972, das Zeltdach, das Licht, die Leichtigkeit. Als Kind habe ich das nicht verstanden, aber ich habe es gespürt. Und heute weiß ich, man darf Erinnerungen nicht nur konservieren, man muss sie verwandeln, damit eine neue Generation davon leben kann. Heute sind wir Bürger gefragt. Das ist kein kleiner Schritt, aber die Chance ist groß. München kann wieder Gastgeber werden für die Welt, für den Sport, für den Geist, der größer ist als wir. Natürlich ist das noch nicht die eigentliche Entscheidung, aber ein ganz klares Votum, ob wir diese Spiele überhaupt wollen. Und darum wünsche ich mir ein glasklares Votum, ein deutliches Ergebnis des Bürgerentscheids und vor allen Dingen eine sehr hohe Wahlbeteiligung. Und bitte, niemand soll sagen, 2036, 2040, erlebe ich das überhaupt noch? Darum geht's bei diesem Entscheid nicht, ob ich dann auch noch mit von der Partie bin, als Zuschauer. Wir tragen mit einer solchen Entscheidung die Verantwortung für die Generation, die diese Spiele dann auch gemeinsam feiern darf. Ich wünsche mir ganz einfach, dass wir den Mut haben, nicht um alte Träume zu wiederholen, sondern um neue zu leben und zu wagen. Für München, für Bayern, für unsere Jugend, für eine Generation, die Sieger sein darf im Leben, im Glauben, an sich selbst und im Miteinander. Ich wünsche uns einen guten Entscheid und eine gute Woche, euer Pfarrer Schießler.
Du weißt, was mir eingefallen ist? Ich muss mich wirklich mal um mein Testament kümmern und um meine Immobilien. Sag mal, hast du eine Ahnung? Wen könnte man da eigentlich fragen?
Grüß Gott, ich bin Markus Sebastian Rainer, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Erbrecht in Olchen. Ich unterstütze Sie mit meinem Team seit über 20 Jahren kompetent und zuverlässig bei allen Fragen rund um Schenkungen, Erbschaftssteuer, Erbengemeinschaften und Pflichtteile. Mit unserer Erfahrung sorgen wir dafür, dass Ihr letzter Wille rechtssicher und klar formuliert wird. Wir helfen Ihnen, Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer zu sparen.
Rechtsanwaltskanzlei Markus Sebastian Rainer. Der Rainer mit AI in Olching. Kontaktieren Sie uns unter 08142 422270 oder im Internet unter kanzlei-rainer.de. Nicht vergessen, Rainer mit AI.
Synodalität. Ja, ein Wort, das in der Kirche derzeit viel bewegt. Es steht nämlich für gemeinsames Hören und Beraten. So auch beim dritten Welttreffen der Laienmitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Rom. Vor kurzem trafen sich Gemeinde- und Pastoralreferenten aus 5 Kontinenten, initiiert vom Münchner Pastoralreferent Konstantin Bischoff.
Mein Kollege in Ghana, ein wirklich lieber Freund mittlerweile, Emma, der setzt so viel ein dafür, um als professioneller Seelsorger tätig sein zu dürfen und kämpft Kämpfe, die bei uns längst gekämpft sind, wenn man so will, zu erleben, wie sie über ihren Glauben und wie sie über Kirche sprechen und dabei es auszuhalten, dass viele Dinge für sie super anstrengend sind, in sehr klerikal denkenden Strukturen als Laien irgendwie ihren Platz zu kriegen. Das hat mich echt verändert.
Es blieb aber nicht nur dabei, die Erfahrungen der anderen Teilnehmenden zu hören. Nein, es sind auch nächste Schritte geplant worden.
Es stehen Überlegungen an, wie man in der Ausbildung von Laienseelsorgenden, ob digital oder wirklich in Präsenz, einfach mal Kolleginnen und Kollegen aus anderen Kontinenten und Nationen dazuholen kann. Ich sehe noch meinen ghanaischen Kollegen wieder vor mir, der sagte, wie wäre denn das, wenn die Amerikanerin mal eine Woche zu mir in die Ausbildung kommt und meinen Leuten erzählt, wie ist es in Amerika? Das sind Schritte auf der einen Seite. Das andere ist tatsächlich auch mit römischen Stellen in Kontakt zu kommen. Es ist selbstverständlich, dass es Priestervereinigungen weltweit gibt. Jetzt gibt's uns auch.
Dazu stehen Sie in gutem Kontakt, zum Beispiel mit dem Synodensekretariat in Rom. Aber auch außerhalb der Treffen wird weitergemacht, auch wenn die internationale Zusammensetzung ja ungewöhnliche Arbeitszeiten erfordert.
Wir treffen uns gerne mal Montagmittag, weil wenn Sie mit Zeitzonen über die ganze Welt arbeiten, bleiben Ihnen ungefähr 1,5 bis 2 Stunden. Dann müssen zwar die Amerikaner schon morgens um 4 aufstehen und unsere Philippinen sind knapp am ins Bett gehen, aber wir haben 1,5 Stunden, gerne mal montags.
Das nächste Welttreffen der Seelsorgenden ist übrigens im kommenden Jahr. Dann wird das Ganze digital stattfinden und 2027 treffen sich dann wieder alle vor Ort in Rom. Der Papst hat zu einer Pilgerreise eingeladen, und zwar 2000 Menschen aus allen Kontinenten, die in synodalen Teams arbeiten. Also Laien und Kleriker, die gemeinsam über die Zukunft der Kirche diskutieren. Aus dem Erzbistum Münster und Freising war Hiltruds Schönheit mit dabei. Als Mitglied des Diözesanrats ist sie Teil des synodalen Gremiums.
Die unglaublichen Eindrücke von so unglaublich vielen verschiedenen Menschen, die aber alle unterwegs waren, sich mitteilen zu wollen, offen zu sein, kennenlernen zu wollen, rundum. Das war schon sehr offen auch durch die Bank.
Neben Andachten und einer Papstmesse gab es in Rom viele Möglichkeiten zum Austausch. In den Gesprächen wurden neben Gemeinsamkeiten auch Unterschiede deutlich.
Ich glaube, dass schon die Gemeinsamkeiten darin liegen, dass man sagt, wir haben alle die Wahrheit nicht gepachtet. Wir können alle nicht behaupten, dass wir sie wirklich haben. Wir sind gemeinsam auf der Suche. Aber der Unterschied besteht dann darin, wie das dann verstanden wird und wer da letztlich die Autorität hat zu sagen, das ist die Wahrheit Gottes und das ist sie nicht. Ich glaube, dass es da schon weltweit extreme Unterschiede gibt.
Ja, und da lassen sich auch in den 2 Tagen in Rom nicht gleich Kompromisse finden. Das war aber auch nicht Ziel des Treffens. Hiltrud Schönheit nimmt für ihre Arbeit in Deutschland eins mit. Wir müssen lernen, richtig zuzuhören.
Da glaube ich tatsächlich, dass wir in unserer seit 50 Jahren erprobten Gremienarbeit eigentlich nach der Synode im letzten Jahr noch mal ganz neu nachdenken müssen, was es bedeutet. Und da sehe ich bei uns noch nicht in der Breite in Deutschland die Bereitschaft dazu.
Hiltrud Schönheit will ihre positiven Erlebnisse aus Rom gemeinsam an ihre Mitstreitenden weitergeben. Und eines steht fest, solange miteinander gesprochen, diskutiert und auch gerungen wird, zeigt das vor allem eins. Allen Beteiligten liegt ihre Kirche am Herzen. Wenn Kinder zu Hause Gewalt, Drogen und Vernachlässigung erleben, bleibt dem Jugendamt oft nur eine Wahl, nämlich die Kinder aus der Familie zu nehmen. Helfer in der Not sind dann die sogenannten Bereitschaftspflegefamilien. Hier finden Kinder ein neues Zuhause, wenn auch nur auf Zeit. Koordiniert werden die Unterbringungen in der Region vom Caritas-Kinderdorf Irschenberg. Und die Leiterin des Kinderdorfs, Pia Klappos, könnte noch gut weitere Unterstützung brauchen.
Die Situation in der Jugendhilfe spitzt sich immer mehr zu. Also wir hätten Anfrage ohne Ende, ja, auch deutschlandweit, bayernweit. Also aktuell haben wir 17 Plätze zu vergeben. Das ist leider gar nicht mal so viel. Wir sind aber dran, auszubauen. Am liebsten würde ich einen Werbeaufruf starten. Also wir suchen nach wie vor Bereitschaftspflegefamilien. Wir würden uns um jede Anfrage natürlich freuen.
Pflegefamilien wie die von Eva. Sie hat zuletzt die kleine Maria für 7 Monate bei sich aufgenommen, nach einem 3-jährigen Mädchen als ihr 2. Pflegekind. Außerdem hat Eva 2 leibliche Söhne im Teenageralter.
Bei mir war es so, ich habe schon vor meinen Kindern mich für das Thema Bereitschaftspflege und Dauerpflege interessiert, war dann mal auf dem Vortrag, da ging es aber nur um Dauerpflege und da habe ich gedacht, das ist was Gutes, das würde ich gern machen. Und dann kamen aber meine Kinder und dann ist das natürlich jetzt erst mal ein paar Jahre rausgefallen. Und jetzt, wo die Kinder in der Schule sind und ich auch wieder die Zeit habe, habe ich mir überlegt, so und jetzt? Und da kam das zufällig wieder mit rein. Also es war wirklich so spontan was gesehen und dachte, ja, da ist es wieder.
Nach Rücksprache mit ihrem Mann und den Söhnen entschloss sich Eva, Bereitschaftspflegemutter zu werden und hat es nicht bereut.
Ich gebe den Kindern für eine bestimmte Zeit einfach ein gutes, geschütztes Zuhause. Ich gebe ihnen Liebe, Aufmerksamkeit, Zuwendung. Sie wachsen in der Zeit einfach in der Familie auf, wie es vielleicht die Kinder auch haben sollten. Und das finde ich einfach richtig schön, dass sie da einfach eine gute Zeit haben und vielleicht auch ein bisschen gestärkt wieder ihren Weg weitergehen können.
Denn meist sind es nur wenige Monate, in denen die Kinder bei den Bereitschaftspflegefamilien bleiben. In dieser Zeit wachsen sie allen Familienmitgliedern ans Herz.
Der Abschied, der ist schon nicht einfach. Also beim ersten Pflegekind war es schon sehr schwierig, weil auch die Kleine jetzt nicht wollte. Und mit 3 können die das ja verbal kommunizieren. Aber es gehört halt mit rein. Also man muss da rechtzeitig anfangen, was ich dann schon mache. Wenn ich ungefähr eine Zeit habe, wo ich weiß, da kommt dann die Übergabe, fange ich schon ein bisschen vorher an für mich das und bringe auch die Kinder da mit rein. Also red dann mit ihnen und sag, du, überleg dir, ob du vielleicht ein Bild malen möchtest oder was gebt mir ihr mit? An dem Tag selber, möchtest du dabei sein oder möchtest lieber das vorher für dich machen? Also das muss man für jeden individuell mit reinbauen, so mache ich's, dass es für alle dann auch irgendwo gut geht.
Von der ersten Begegnung bis zum Abschied werden Pflegefamilien wie die von Eva begleitet. Das Caritas Kinderdorf hat einen Fachdienst. Psychologin Stefanie Masch sucht nach einem Anruf vom Jugendamt nach einer Pflegefamilie, die möglichst gut zum Kind passt.
Ja, also bei uns haben die Bereitschaftspflegefamilien alle ein ganz eigenes Profil, welche Kinder sie aufnehmen können. Das liegt zum einen an der Familiensituation, wie alt sind die eigenen Kinder. Die Bereitschaftspflegekinder sind bei uns immer die Jüngsten. Wir schauen wirklich, dass die Geschwisterkonstellation in der Herkunft, also in der Bereitschaftspflegefamilie, erhalten bleibt und nicht gestört wird.
Die Pflegefamilie von Eva war für die kleine Maria genau das Richtige. Eva hatte sich in die Liste mit dem Wunsch eintragen lassen, nur kleinere Kinder aufzunehmen. Für Stefanie Masch ganz wichtig, eine enge Betreuung der Familien.
Wir kommen in der Regel einmal pro Woche in die Familien, also nicht unbedingt um zu kontrollieren, sondern um zu gucken, geht's allen noch gut? Also braucht das Baby was? Braucht die Familie was? Wie geht's den Geschwisterkindern mit der Neuaufnahme? Das ist ja immer ein Überraschungspaket, so ein Kind. Selbst wenn wir erzählt kriegen, es ist ganz einfach, es schläft prima, heißt es nicht, dass es dann nach der Inobhutnahme noch so ist, weil das ist für alle Kinder der pure Stress.
Stressig, aber sehr erfüllend hat Eva ihre bisherigen 2 Pflegekinder erlebt. Und sie wird auf alle Fälle in Zukunft mit ihrem Mann und den 2 Söhnen eine Auffangfamilie für Kinder in Not bleiben. Willi Witte für das MKR.
Wenn Sie sich jetzt vorstellen können, kurzzeitig ein Kind bei sich aufzunehmen, dann melden Sie sich doch beim Caritas Kinderdorf in Irschenberg. Das Team und auch die Kinder, die aus verschiedensten Gründen nicht bei ihrer Familie bleiben können, sind Ihnen sehr dankbar dafür. Kindergärten, Pflegeheime oder Beratungsstellen. Die Caritas und ihre Einrichtungen sind allgegenwärtig. Aktuell laufen die sogenannten Armutswochen, eine Zeit, in der die Caritas Angebote in den Fokus rückt, die gefährdet sind. Meistens geht's dabei ums Geld. Dieses Jahr drehen sich die Veranstaltungen in der Erzdiözese München und Freising um die allgemeine Sozialberatung. Und hier arbeitet Anita Winderlich.
Die allgemeine Sozialberatung ist erstmal so eine Anlaufstelle für jeden. Also es kann jeder zu uns kommen, unabhängig von Herkunft, Religion, von finanziellem Status, wie auch immer. Man kann jede Frage an uns stellen und wir versuchen, diese zu beantworten. Alles, was wir nicht selber beantworten können, können wir vermitteln. Also wir wissen, wer für was zuständig ist und können dann gute Adressen geben, wo man sich hinwenden kann.
Niederschwellig, schnell und unbürokratisch, das sind die Vorteile, die jeder nutzen kann. Doch die allgemeine Sozialberatung ist nicht von der Kommune gefördert und das wird zum Problem.
Wir sind rein ordinariatsfinanziert. Die Kirchenmittel gehen leider zurück, weil viele Leute aus der Kirche austreten. Aber wir haben natürlich auch steigende Kosten, Mieten, die wir zahlen müssen, Gehälter, die gezahlt werden müssen und kommen da einfach in so eine finanzielle Schieflage, weil wir eigentlich mehr Geld brauchen, als wir bekommen, um eine adäquate, großflächige Beratung anbieten zu können.
Anita Winderlich arbeitet im Caritas-Zentrum Nord in München. Sie will die Armutswochen nutzen und die Caritas und ihr Angebot vor Ort der Öffentlichkeit zeigen und auch denen, die sich bisher nicht getraut haben, sich zu melden, aber Hilfe bräuchten.
Viele kommen leider immer erst sehr spät. Also wenn schon die Notsituation wirklich groß ist und wir wünschen uns auch ein bisschen mit dieser Aktion, dass die Leute schon eher kommen, sodass vielleicht die Notlage gar nicht erst so groß wird, sondern schon viel eher angegangen werden kann und sich die Leute viel mehr selbst helfen können, als dass sie dann auf Hilfe von anderen angewiesen sind.
Noch bis zum 19. November laufen die Armutswochen mit vielen Aktionen und Veranstaltungen der Caritas im Erzbistum München und Freising. Maria Ertl fürs MKR.
Wenn ein geliebter Mensch stirbt, dann tut es natürlich weh. Trauer gehört auch zu den stärksten Stressmomenten, die ein Mensch erleben kann. Da ist es hilfreich, die Trauer nicht alleine, sondern gemeinsam mit anderen zu bewältigen. Manchmal braucht es dafür auch einen Anstoß oder eine Hilfestellung, wie zum Beispiel den Trostkoffer der Kolpingsfamilie Berchtesgaden.
Martin Kienast ist Familienseelsorger und gehört zum Vorstand der Kolpingsfamilie Berchtesgaden. Auf die Idee mit dem Trostkoffer hat ihn eine Kollegin gebracht. Die ist Religionslehrerin und kannte eine Familie, in der die Oma gestorben war. Die Kinder waren seitdem auffällig, konnten mit dem Tod der Oma nicht umgehen.
Es macht uns oft sprachlos, in der Situation zu sein und vor allem im Kontakt mit Kindern. Da kommt das Gefühl der Hilflosigkeit, des Verstummens einfach, ist immer schnell da. Gell? Also die Erfahrung, denke ich, machen wir alle, da muss man kein Seelsorger sein.
Die Religionslehrerin weiß nicht so recht, wie sie der Familie helfen soll. Sie hat nichts an der Hand, das sie den Eltern für die Trauerbewältigung geben könnte. In dieser Situation entwickelt sie gemeinsam mit Martin Kienas den Trostkoffer für Familien. In dem befinden sich Sachbücher zum Umgang mit Tod und Trauer in der Familie. Ein Begleitheft, in dem Tipps gegeben werden, wie Kinder ihre Trauer ausdrücken können. Und die Trostpuppe Charlie. Die muss man selbst nähen, was allerdings etwas kompliziert ist. Deshalb hat die Kolpingsfamilie Berchtesgaden ergänzend zum Trostkoffer noch ein weiteres Projekt gestartet. Die Nähwerkstatt. Und das heißt, alles, was es braucht, um den Trostengel anzufertigen, kann man bei der Kolpingsfamilie bestellen.
Wird alles in der großen Kiste verpackt und dann bekommt eine Gemeinde, eine Kolpingsfamilie, die interessiert ist, so ein Nähcafé zu machen. Das gesamte Material, alle Stoffe, alle Garne, Nadeln, alles ist mit dabei. Und das Ganze kann ich kostenlos dank der Diözese zur Verfügung stellen und dann kann losgelegt werden.
Zusammen mit dem Engel Charlie kann der Trostkoffer dann an trauernde Familien ausgeliehen werden. Dem Projekt haben sich bereits mehrere Kolpingsfamilien im Erzbistum angeschlossen. Sie haben nach der Anleitung von Martin Kienas den Trostkoffer zusammengestellt und den Trostengel Charlie in Eigenregie genäht. Bei der Kolpingsfamilie Isen hat Annegret Scholz den Trostkoffer auf den Weg gebracht. Dreimal schon war der Koffer dort im Einsatz.
Und da haben wir eben tatsächlich ganz begeisterte Rückmeldungen bekommen, dass es so eine große Hilfe ist, dass man sich nicht erst selbst informieren muss, sondern einfach so ein Paket bekommt, wo man sagt, da ist jetzt erstmal alles drin. Da sind Informationen für die Eltern, da sind diese Bücher drin, die auch den Kindern helfen, überhaupt auszudrücken, wie geht's mir denn gerade. Also wird tatsächlich ganz begeistert aufgenommen bei den betroffenen Familien.
Für alle Kolpingsfamilien oder Pfarreien, die es der Kolpingsfamilie Isen jetzt nachmachen möchten, die Anleitung für den Trostkoffer gibt's ganz einfach online auf trostkoffer.de.
Ausführlich stellen wir das Trostkoffer-Projekt der Kolpingsfamilie Berchtesgaden heute Abend ab 19 Uhr hier bei uns im MKR in der Kolpingsstunde vor. Den Podcast zur Sendung finden Sie auf inhalten.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Aktuell gibt's das Trostkoffer-Projekt der Kolpingsfamilie Berchtesgaden in der aktuellen Kolpingsstunde auf inhalten.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Am Wochenende stehen zwei Feiertage im Kalender. Einige werden enttäuscht sein. Allerheiligen ist diesmal ein Samstag. Am Sonntag folgt Aller Seelen. Zwei Tage, an denen viele traditionell die Gräber ihrer Familien und Freunde besuchen. Verstorbene stehen im Mittelpunkt und die Heiligen der katholischen Kirche. Ob die heute noch eine Rolle spielen? Lukas Sontheim, Dekanatsreferent in Bad Tölz-Wolfratshausen, findet, ja, Heilige können uns auch heute noch was geben.
Weil sie einfach so unterschiedlich sind. Es gibt ja nicht den einen Heiligen, sondern der heilige Benedikt, der sich überlegt hat, wie können Menschen gut zusammenleben. Oder der heilige Don Bosco, der mit Humor und mit Zauberkunststücken versucht hat, Jugendliche zu erreichen, die ganz individuell ihren eigenen Weg gegangen sind. Und ich glaube, das passt heute noch genauso wie teilweise vor hunderten Jahren.
Und dieser Lebensweg war meistens ziemlich steinig, denn sich für den christlichen Glauben einzusetzen, konnte lebensgefährlich sein.
Wir haben oft die Vorstellung, es waren irgendwie perfekte Menschen. Das waren sie gar nicht. Die hatten Brüche in ihrem Leben, die hatten Zweifel. Aber sie haben nicht aufgegeben und hatten eine Vision davon, wie kann ich diese Welt ein Stück weit besser machen. Das haben sie durchgezogen, teilweise ja bis zum bitteren Ende. Das muss heute nicht heißen, dass wir unser Leben dafür einsetzen, aber so einen kleinen Teil, was kann ich dazu beitragen? Das, finde ich, kann man von ihnen lernen.
Sich stark machen für das Richtige, das gehört auch zur Glaubenserziehung im Kindergarten oder der Grundschule. Und auch hier punkten die Heiligen als Vorbild. Ihre Geschichten machen alles viel anschaulicher, sagt Lukas Sontheim.
Natürlich kann ich in der Schule, wenn es um das Thema Teilen geht, sagen, Teilen ist wichtig und denkt doch immer dran. Aber viel besser ist es, das am Beispiel vom heiligen Martin anzuschauen, sich in die Figuren dieser Geschichte reinzuversetzen und dann zu erkennen, ja, wenn ich da der Bettler bin, da geht's nicht nur darum, dass ich da was krieg, sondern darum, dass endlich mal einer stehen bleibt, meine Not sieht und mir wirklich hilft.
Und auf diese Zeit, die von bekannten Heiligen wie Martin, Barbara oder Nikolaus geprägt ist, dürfen sich jetzt schon alle freuen. Maria Ertl fürs MKR.
Zwischen 1300 und 1600 Seiten hat eine Bibel im Schnitt, je nach Schriftgröße. Ganz durchgelesen haben sie wohl die wenigsten, aber genau das will St. Anna im Münchner Stadtteil Lehel jetzt schaffen. Und zwar in weniger als einer Woche. Meine Kollegin Linda Burkhardt war vor Ort.
Rund 4 Tage dauert es bei normalem Lesetempo einmal durch die komplette Bibel. Das hat zumindest die Google-Recherche von Pater Hans-Georg Löffler ergeben.
Und dann haben wir gedacht, wir geben uns noch einen Puffer und hoffen mal, dass dann vor Beginn der Abendmesse an diesem 16. November wirklich das Werk vollbracht ist.
Gelesen wird Tag und Nacht immer eine Stunde pro Person und noch werden Vorleser gesucht.
Also man soll nicht leise lesen, weil man dann ja auch viel überlesen kann, sondern schon den Text, der vor mir liegt, lese ich so, wie er da steht. Und wir werden auch Tee und Kaffee bereithalten, gerade auch für die Nachtzeiten, dass man da gut durchkommt. Und das Tempo bestimmt jeder für sich selbst. Ja, ich bin mal gespannt.
Grund für die Aktion übrigens, das heilige Jahr. Das steht ja unter dem Motto Pilger der Hoffnung, sagt Pater Hans-Georg.
Dann habe ich gedacht, ja, was ist denn die Quelle dieser Hoffnung, für die wir pilgernd unterwegs sind? Dann habe ich gedacht, das ist die Heilige Schrift und habe das dann im Pfarrgemeinderat eingebracht und auch mit Ministrantinnen besprochen und habe gesagt, also ich fände es toll, wenn wir in St. Anna die Heilige Schrift von Anfang bis zum Ende lesen. Und es war eine große Begeisterung da. Und ich freue mich, dass sich Menschen melden und gerne mitlesen möchten.
Severin ist einer der Ministranten und auch er ist bei der Aktion gerne dabei.
Ich habe schon mal versucht, die Bibel zu lesen, nur ich bin leider nicht ganz so großer Lesefan. Deswegen habe ich es dann leider wieder unterbrochen. Aber ich glaube, das ist ja dann auch ein guter Anreiz, es nochmal anzufangen. Also ich hoffe, das ist bei einigen anderen Ministranten auch so.
Wer mitlesen will, die Aktion läuft von Mittwoch, dem 12. November mittags, bis Sonntag, den 16. November zur Abendmesse um 19 Uhr. Einfach im Pfarrbüro melden. Und wer sich mit einer anderen Sprache wohler fühlt, gar kein Problem. Es muss nicht auf Deutsch vorgelesen werden.
Mut und Menschlichkeit. Heutzutage nicht selbstverständlich, aber wichtiger denn je. Mut und Menschlichkeit, so lautet auch der diesjährige Titel der Ausschreibung für das Georg-Walser-Stipendium. Ein Stipendium, das sich für Journalistinnen und Journalisten, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, aber auch Schulen bzw. Schulprojekte bewerben können. So wie auch im vergangenen Jahr Philippa Schindler.
Meine Urgroßtante wurde 1939 in Frankfurt am Main verhaftet, vermutlich nachdem sie sich geweigert hatte, den Hitlergruß zu zeigen. Sie ist dann von der Gestapo nach Ravensbrück in das Frauenlager verbracht worden, wo sie mehrere Jahre Zwangsarbeit leisten musste. Und dann 1943 ist sie nach Buchenwald verbracht worden, zusammen mit 16 anderen Frauen, in das dort neu gegründete Häftlingsbordell. Und dort musste sie dann bis zur Befreiung Sexzwangsarbeit leisten. Ich habe dank des Georg-Walser-Stipendiums die verschiedenen Stationen ihres Lebens nachvollziehen und auch besuchen können.
Das Georg-Walser-Stipendium ist eine Fördermöglichkeit, die sich der Erinnerungsarbeit besonders im Widerstand gegen Unrecht und Diktatur widmet. So wie unser einstiger Kollege, nach dem das Stipendium benannt ist. Stefan Ess, Direktor unseres katholischen Medienhauses St. Michaelsbund.
Georg war ein früherer Kollege von uns, der viel zu früh gestorben ist. Und nach seinem Tod haben sich Freundinnen und Freunde und auch Kolleginnen und Kollegen zusammengetan und haben gesagt, das, was Georg in seinem journalistischen Leben wichtig war, nämlich der Kampf gegen Extremismus, gegen die Nazis, gegen Diktaturen, für Mut und Menschlichkeit, das wollen wir gerne fortführen. Und deswegen sammeln wir Jahr für Jahr Geld ein und schütten jetzt zum dritten Mal das Geld aus und vergeben jetzt zum dritten Mal ein Stipendium.
Auch die bisherigen Gewinnerinnen und Gewinner des Preisgelds von 3.000 Euro haben sich für Gerechtigkeit eingesetzt. So wie eben Philippa Schindler im letzten Jahr.
Ja, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich dieses Stipendium bekommen habe. Ich bin immer noch damit beschäftigt, diese Recherche, die wirklich umfassend geworden ist, zu einem Ergebnis zu bringen. Da ist einfach sehr viel Arbeit notwendig. Man muss Interviews führen, man muss Gesprächspartner finden. Die Geschichte ist auch so groß und so möchte ich sie auch erzählen. Und mir persönlich ist das Erzählen dieser Geschichte besonders wichtig, weil ich finde, dass dieses Schweigen in meiner Familie auch exemplarisch steht für das Schweigen in der Gesellschaft in der Nachkriegszeit. Die Frauen, die Sexzwangsarbeit leisten mussten, in den Häftlingsbordellen sind total in Vergessenheit geraten. Die waren stigmatisiert, weil sie häufig als sogenannte Asoziale inhaftiert worden sind. Das ist auch ein Stigma, das in der Nachkriegszeit sehr schambehaftet nachgewirkt hat. Und meine Urgroßtante selbst hat auch nie darüber gesprochen, was ihr da widerfahren ist. Selbst ihre Kinder haben erst durch meine Recherche davon erfahren. Und genau deswegen ist mir das so wichtig. Ich möchte dieses Schweigen brechen, ich möchte das Tabu brechen und ich möchte daran erinnern, denn viele wissen gar nicht, dass dieses wirklich dunkle Kapitel der Nazi-Zeit passiert ist. Und ich finde es gerade angesichts der politischen Lage, in der wir uns befinden, dem Erstarken von rechten Parteien, von rechten Tendenzen, die wieder salonfähig werden, finde ich es gerade wichtig, sich aktiv daran zu erinnern, dem zu gedenken und auch Kraft und Energie da reinzugeben, diese Geschichten zu recherchieren und ans Licht zu holen und sich zu erzählen.
Und Sie? Sind Sie jemand oder kennen Sie jemanden, der mit Mut und Menschlichkeit gegen das Vergessen und für die Gerechtigkeit kämpft? Wenn ja, bewerben Sie sich noch bis zum 15. November.
Bewerben kann man sich ganz einfach formlos mit einer Mail oder mit einem Brief einfach auf michaelsbund.de Georg Walser eingeben. Dann kommt man zu der Ausschreibung. Gerne nehmen wir ab Schulprojekte, die sich in welchem Zusammenhang auch immer mit dem Thema Widerstand gegen Extremismus und für eine demokratische Gesellschaft einsetzen.
Also, wenn Sie jemand sind oder Sie jemanden, der mit Mut und Menschlichkeit gegen das Vergessen und für die Gerechtigkeit kämpft, kennen, dann sagen Sie es gerne weiter und bewerben Sie sich als Journalist oder Journalistin oder auch als Schulprojekt noch bis zum 15. November 2025. Wir drücken Ihnen die Daumen, damit Sie das Stipendium bekommen und sagen Danke für Ihren Einsatz. In Mittenheim bei München entsteht ein Wohnquartier mit einer ganz besonderen Vision. 420 Wohnungen für alle. Vom Sozialwohnungsbau bis zur Eigentumswohnung. Der katholische Männerfürsorgeverein will hier zeigen, wie inklusives Wohnen funktioniert. In unserem Podcast Total Sozial erklärt Michael Auer von der Geschäftsleitung, warum sie bewusst auf maximale Rendite verzichten.
Das Projekt hat Geschichte. Wo einst Franziskaner lebten, baut heute der KMFV Wohnraum für Menschen mit unterschiedlichsten Einkommen. Ein Quartier der Vielfalt mitten in der Wohnungskrise.
Ja, wir bauen tatsächlich auf einer Fläche von circa 8 Hektar 420 Wohnungen, die hier entstehen. Eine große Kindertagesstätte mit 8 Gruppen, also 4 Kindergruppen, also Krippengruppen und 4 Kindergartengruppen. Und was das Besondere natürlich an dem Projekt ausmacht, ist, dass von diesen 420 Wohnungen 50% sogenannt Mietpreis reduziert sind.
50% der Wohnungen zu reduzierten Preisen, das ist ein durchdachtes Konzept. Denn wer soll in München eigentlich noch wohnen können? Alleinerziehende, Erzieherinnen, Pfleger, Menschen, die unsere Gesellschaft am Laufen halten. Aber wäre es für den KMFV nicht reizvoll gewesen, das große Grundstück einfach zu verkaufen?
Das hätten wir machen können, aber dafür steht der katholische Männerfürsorgeverein nicht. Also da hätten wir allen unseren Werten und alles, für das wir seit 1950 da sind, hätten wir da verraten in gewisser Weise. Und das ist uns ja wichtig, dass wir gerade in dieser Zeit ein Zeichen setzen, dass es anders geht.
Mit Quartiersmanagement, nachhaltiger Energieversorgung und sozialer Durchmischung entsteht mehr als nur Wohnraum. Es ist der Versuch, Solidarität zu bauen, Stein für Stein. 2026 sollen die ersten Bewohner einziehen.
Das Projekt Mittenheim, ein Modell, das Schule machen könnte, in Zeiten, wo bezahlbares Wohnen zur sozialen Frage wird. Mehr dazu hören Sie in unserem Totalsozial-Podcast, jederzeit überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf innehalten.de. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.